Alles Bio, oder wie?
Servus, ich bin Evi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Öko-Modellregionen.
Heute sind wir mit unserem Alles Bio oder wie Mobil in der fränkischen Schweiz gelandet, besser gesagt in der Ökomodellregion Fränkische Schweiz. Und bei mir ist jetzt Julius Stinzing. Du managst diese Ökomodellregion zusammen mit deiner Kollegin Andrea Mausner. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Servus, Julius.
Ja, servus, Evi. Schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns sehr, sind sehr, sehr nett bei euch schon empfangen worden. Aber erzähl doch mal ein bisschen, in welcher Region sind wir denn? Was ist denn so das Besondere an der fränkischen Schweiz?
Ja, die Fränkische Schweiz ist eine sehr vielfältige Region. Wir sind hier auch auf jeden Fall eine Tourismusregion. Wir haben unglaublich viel landschaftliche Schönheit, kann man sagen, hier, weil wir sehr viel Nebenerwerbsbetriebe haben. Wir haben natürlich auch Vollerwerbsbetriebe in der Landwirtschaft, aber ich sag mal, insgesamt sind die Betriebe eben eher kleiner. Und kleinere Betriebe bedeutet auch gleichzeitig, sage ich mal, mehr Vielfalt, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Liebe zum Detail. Und die Landwirtschaft ist natürlich aktiver Landschaftsschutz und Landschaftsentwicklung auch. Gerade dadurch, dass wir hier so viele haben, haben wir halt eine unglaublich vielfältige Landschaft. Wir sind eine große Obstbauregion. Wir haben aber auch Ackerbau hier, viel in Richtung Getreide, Kartoffeln, viel Rindermastbetriebe haben wir hier. Also Milchbetriebe eher weniger, weil einfach bei uns in den Sommermonaten nicht so viel Regen ist. Aber grundsätzlich einfach eine sehr schöne Region und die auch sehr touristisch besucht ist.
Wie hoch ist denn der Bio-Anteil jetzt hier?
Also der Bio-Anteil gemessen an Flächen ist aktuell so bei 11-12%. Das sind jetzt noch die alten Zahlen. Wir sind gerade dabei, die neuen zu holen, zu akquirieren und auch mal so ein bisschen unseren Erfolg in den letzten Jahren zu messen. Wir haben jetzt gerade erst wieder einen Betrieb aus Gößweinstein, der umstellen möchte. Der hat sogar 100 bis 120 Hektar. Das wäre natürlich eine super Sache. Und ja, wir sind einfach dran, unsere Biobetriebe hier so gut wir das eben können, mit unseren Mitteln zu unterstützen. Zum einen natürlich mit unserer Förderung, die es jetzt seit gut 2 Jahren jetzt das dritte Jahr gibt, die immer ein guter Katalysator ist, auch um Projekte zu starten und da vielleicht auch ein bisschen größer zu machen, als sie eigentlich sein sollten. Da geht es dann einfach ein bisschen schneller auch voran. Und sagen auch viele Landwirte, ja, wenn ich jetzt die 50% nicht bekommen hätte, dann hätte ich da vielleicht noch 3 Jahre gewartet oder hätte es vielleicht auch gar nicht gemacht. Und das ist dann einfach eine gute Sache, ja.
Wir lernen ja jetzt heute auch noch 2 Landwirtsbetriebe kennen, bei denen erfolgreich die Hofnachfolge sozusagen angetreten wurde. Beim Thema Hofübernahme, Hofnachfolge wird ja oft auch viel diskutiert. Manchmal rechnet sich's vielleicht nicht mehr. Es kann nicht jeder Vollzeit machen, auch wenn er oder sie vielleicht möchte. Wieso kann es trotzdem eine Chance sein, sich jetzt dazu zu entscheiden, eine Hofnachfolge anzutreten?
Ja, man muss natürlich, wenn man das macht, sich klar sein, dass man sich eine Nische suchen muss, in der man irgendwie wirtschaften kann, dass man eventuell auch anders wirtschaften muss oder neue Wege gehen muss, als man vielleicht die Vorgänger gegangen sind, eventuell auch andere Produkte ausprobieren muss. Das muss nicht immer so sein. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Aber es ist einfach eine Chance, das weiterzuführen. Wenn ich jetzt mit den Landwirten spreche, ist es natürlich schon immer das große Thema, dass die Planungssicherheit in der Landwirtschaft immer weniger gegeben ist, gerade wegen den Auflagen, die immer mehr werden und auch immer kurzfristiger kommen, sodass man einfach nicht auf 10, 20 Jahre planen kann, was ein großes Problem ist. Aber trotzdem ist aktuell einfach das Thema Regionalität und auch Bio nach wie vor ein großes und es rückt auch den Verbrauchern, habe ich zumindest das Gefühl, in den letzten 5-10 Jahren immer mehr ins Bewusstsein. Gerade so in den letzten 5 Jahren würde ich sagen, wir sind auf so einem Hoch, was Regionalität angeht, wo jeder irgendwie schon schaut, ja, das ist mir wichtig. Das sagen ja auch natürlich Umfragen. Klar ist Theorie und Praxis dann auch wieder ein Unterschied. Mhm. 90% sagen, Regionalität ist mir wichtig und 10 kaufen dann am Ende ein. Aber es ist wirklich ein Trend und die Leute verstehen das einfach. Und auch in Zeiten des Klimawandels, dass man sagt, wir schauen, dass wir kleine handwerkliche Betriebe nehmen, weil wir wissen, die betreiben Landschaftsschutz, die achten auf ihre Ressourcen, ob es jetzt ein Biobetrieb ist oder auch ein konventioneller. Das ist natürlich immer ein Streitthema, aber wir sind auch als Ökomodellregion offen für die konventionellen Betriebe, weil ich finde, man kann das nicht über einen Kamm scheren, dass man das Konventionelle schlecht und Bio ist gut, sondern da gibt es immer Ausreißer und es gibt auch konventionelle Betriebe, die auch gut und nah an den biologischen Werten, sage ich mal, und Richtlinien wirtschaften. Und diese kleinen Betriebe geben halt dem Kunden auch viel mehr Transparenz. Also der Kunde will jetzt immer mehr wissen, wo kommen denn meine Lebensmittel her? Wer steckt denn hinter dem Produkt? Und das ist einfach gerade ein Trend und eine Chance, den man mitnehmen sollte, um auch einfach die Vielfalt in unserer Region zu erhalten. Weil wenn wir das praktisch alle nicht mehr machen, dann können wir uns bald nur noch zwischen zwei Kartoffel- und Biersorten entscheiden. So jetzt mal überspitzt gesagt.
Aber du hattest ja vorher schon diese Förderung angesprochen. Dann ist mehr Nachfrage da, auch wenn sich's vielleicht nicht immer direkt gleich abbildet. Kann das auch ein Grund sein, dass man sagt, im Biobereich macht es Sinn, jetzt wirklich neue Wege zu gehen oder eben einen Hof zu übernehmen, da vielleicht was Neues zu machen im Vergleich?
Ja, würde ich schon sagen. Also man hat natürlich auch mit Bio auch eine größere Wertschöpfung. Also viele sagen auch, Bio ist für mich einfach eine Möglichkeit, eine Wertschöpfung zu erzielen, die ich als konventioneller Betrieb nicht erzielen kann. Und auch in der Sparte, wo es wirklich Nischenprodukte gibt, wo man jetzt sagt, man geht mal in die Richtung Soja oder auch Haferprodukte werden immer beliebter. Da sind wirklich Möglichkeiten und auch Nachfragen gegeben, die man einfach, die auch befriedigt werden müssen. Und abgesehen davon macht der Beruf, glaube ich bin selber kein Landwirt, ich habe da viel mit den Landwirten zu tun, aber es macht immer den Anschein, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht und dass das jeder Landwirt, der das tut, mit Herzblut macht und dahinter steht und auch weiß, wofür er es tut, jeden Morgen, wenn er aufsteht. Mhm. Und dass sich das dann auch, die viele Arbeit, die es ist, gar nicht so wie Arbeit, sage ich mal, anfühlt, sondern dass es einfach Spaß macht. Natürlich gibt es mal gute, mal schlechte Zeiten, aber das ist einfach ein Punkt, wo man sieht, das macht den Leuten Spaß. Da sieht man auch, was man getan hat. Da sitzt man nicht im Büro die Woche lang und kann dann am Ende schwer sagen, was habe ich denn jetzt eigentlich diese Woche geschafft, sondern man hat wirklich, man sieht es, man macht andere Leute glücklich mit den Produkten, die man produziert. Man kriegt ein gutes Feedback, dass das doch ganz anders schmeckt als im Supermarkt. Und das sind einfach so Mehrwerte, die da, sage ich mal, produziert werden und warum der Beruf auch Spaß macht, denke ich. Und also ich sage immer später mal Plan B, wenn mal die Kinder aus dem Haus sind, holen wir uns einen Aussiedlerhof und machen auch ein bisschen Landwirtschaft. Also das ist wirklich einfach schön und da auch mal wieder ein bisschen gesettelter zu werden und mal ein bisschen zurück zur Natur und unsere Grundlagen des Lebens auch mal wieder kennenzulernen und das Bewusstsein dafür zu schärfen.
Ja. Auf jeden Fall, wie es aber dann in der Realität läuft mit ein bisschen Landwirtschaft oder noch was nebenbei oder wie es so laufen kann, das hören wir jetzt von unseren beiden Gästen. Vielen Dank schon mal dir.
Ja, danke auch.
Ich habe es schon angekündigt. Wir haben heute auch zwei Gäste eingeladen, freue ich mich ganz besonders, die hier in der Ökomodellregion Fränkische Schweiz tätig sind. Beide noch jung und habe beide euch dafür entschieden, eine Hofnachfolge anzutreten. Und da bespreche ich jetzt als erstes mit Jochen Schmidt. Servus erstmal.
Hallo.
Jochen, was ist so deine Story? Wie bist du dazu gekommen, jetzt einen Hof zu übernehmen oder übernommen zu haben?
Ja, in diese Hof, da wird man ja hineingeboren. Man fängt jetzt nicht an und überlegt sich, welchen Beruf lernt man. Ach, Landwirt wäre vielleicht ganz schön. Sondern ich habe als Jugendlicher und eigentlich als Kind war ich schon immer mit dabei. Und wir haben auch als Kleinkinder unter dem Kirschbaum im Laufstall Zeit verbracht mit den Großeltern im Kirschgarten, während eben geerntet wurde damals noch auf Hochstämmbäumen. So läuft es heute nicht mehr ab, aber so bekommt man schon als kleines Kind eigentlich einen Bezug zur Landwirtschaft. Und als Jugendlicher bin ich nicht in die Industrie für einen Ferienjob, sondern man hat halt daheim gearbeitet im elterlichen Betrieb und so wächst man da eigentlich ein Stück weit hinein. Ich habe dann erst eine Ausbildung in der Industrie gemacht, Mechatroniker, eigentlich so aus Interesse und dass man mal was anderes lernt und sieht und habe dann eben Ausbildung ein Jahr am Bodensee, ein Jahr im Alten Land bei Hamburg Ausbildung gemacht und noch ein Jahr oben gearbeitet und so ging das. Das ist jetzt nicht eine bewusste Entscheidung gewesen, sondern man wird da irgendwie, ja, kommt da irgendwie so dazu.
Aber hat man nicht vielleicht dann trotzdem auch mal so einen Moment, wo man sich denkt, ich weiß jetzt nicht, ob das genau das Richtige für mich ist, ob ich das wirklich…
Ja, so Momente hat man alle vier Wochen, würde
immer
ich mal
wieder,
sagen.
Immer noch.
Man hat natürlich ständig Zweifel oder auch dann sind dann Sachen, jetzt hat es gestern, vorgestern gehagelt, jetzt haben wir Schäden an den Kirschen. Letztes Jahr hatten wir Frostschäden, 2017 hatten wir bei Äpfel-Totalausfall durch Frost. Das sind immer wieder Situationen, wo man denkt, boah, wäre ich doch bloß in der Industrie geblieben, hätte ich mal einen 40-Stunden-Job. Aber man macht es sehr gern, gerade im Frühjahr. Das ist so eine schöne Zeit, wenn man nach dem Winter, wo alles kahl ist, alles also wieder das Wachsen anfängt, die Obstbäume austreiben, das Leben irgendwie wieder irgendwo neu beginnt. Das vergisst man dann wieder ein Stück weit. Und wenn es dann jedes Jahr wieder ist, dann sieht man, wie schön der Beruf ist. man ist viel draußen, wenn dann die Sonne scheint, man ist dann gut drauf, wenn die ersten schönen Tage da sind, wenn man Bäume schneiden ist. Und da macht es wieder richtig viel Spaß. Und das viele Arbeiten, das ist dann eigentlich nebensächlich. Man freut sich dann schon fast. Ich mache oft Pflanzenschutz dann spät abends, weil es dann noch sein muss, wenn es regnet bei den Äpfeln. Aber ja, man macht es dann gerne, man macht es ja für sich. Ist immer noch was anderes, als wenn man bezahlt wird und es dann machen muss. Und dann steht man da anders dahinter, als wenn das der eigene Betrieb ist. Es ist ein sehr vielseitiger Job auch, weil man eben von Reparaturen bis zur Pflege der Obstanlagen oder Verkauf oder Büro eigentlich alles mal machen kann. Und in manchen Zeiten kann man auch der Arbeit, die man jetzt sogar macht, ein bisschen davon laufen.
Zum Beispiel, was machen Sie nicht so gern?
Ja, im Büro bin ich eher dann halt, wenn es dann regnet und draußen eigentlich kein schönes Wetter ist.
Dann muss man mal.
Dann macht man das gern, weil es einfach draußen einfach nicht so schön ist.
Wie viel Büro ist es inzwischen?
Uff, das kann ich gar nicht so sagen. Ich habe keine festen Zeiten, aber es wird halt immer mehr. Ne? Mhm. Da muss man Rechnungen schreiben und schlimmsten sind dann Anträge.
Rechnungen schreiben geht ja noch, weil da kommt wenigstens dann was.
Das stimmt allerdings. Das macht dann wieder Spaß, weil dann wieder Geld reinkommt. Aber es muss halt auch gemacht werden.
Ja.
Und es ist auch, wie der Julius vorhin gesagt hat, man sieht es dann nicht. Man sitzt so einen halben Tag im Büro und denkt sich, Mensch, das habe ich den ganzen Tag gemacht. Die Arbeiter haben draußen eine halbe Hektar geschnitten und man war bloß im Büro gesessen.
Ja.
Und wenn man da draußen was arbeitet, man sieht einfach den Erfolg, beziehungsweise einfach, was man halt am Tag über geschafft hat.
Mhm. Sie haben ja jetzt schon Äpfel erwähnt, also Obst ist auf jeden Fall Ihr Kerngeschäft.
Ja, genau. Wir haben Kirschen, Zwetschgen, Äpfel, Birnen, Quitten, Mirabellen, eigentlich so von was bei uns so wächst, so Baumobst, haben wir so ziemlich alles, was halt gängig irgendwie ist.
Was gängig ist. Und wir haben jetzt einen wunderbaren Apfelsaft auf dem Tisch stehen, der kommt auch von
Ihnen. Jawohl, der kommt auch von uns. Wir verarbeiten natürlich auch dann Obst, das nicht so gut geworden ist, wo nicht so schön ist, wo Schalenfehler hat, wie jetzt beim Apfel, für Apfelsaft, für Schnaps, für edle Destillate, für Cidre, Sego und Likör machen wir auch dann. Also es wird eigentlich, was geht an Frischware, verkauft zum Essen, für den Tafelgebrauch und was halt dafür nicht taugt, weil man eigentlich nicht wegschmeißen, sondern versucht man dann eben nochmal zu verarbeiten.
Ich glaube, ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, Sie haben sogar Gin.
Ja, macht mein Vater, seine Leidenschaft ist eben auch das Schnapsbrennen und da macht er auch einen Gin, das ist ja momentan ein wenig modern.
Eben.
Und das kaufen wir allerdings zu, diese Kräutermischung,
Okay.
Die haben wir selber nicht.
Aber die macht ihr selbst. Das heißt, Sie haben den Hof vor kurzem übernommen, Sie sind jetzt so Anfang 30, kann man glaube ich sagen, oder?
Ja, Mitte 30.
Anfang Mitte 30.
Haben letztes Jahr war Hofübergabe. Also offiziell, ich meine, das ist auch so ein schleichender Prozess, man übernimmt ja nicht, man ist ja nicht Angestellter und an Stichtag übernimmt man und ist dann Chef, sondern das geht, man arbeitet in dem Betrieb und übernimmt immer mehr Verantwortung letzten Endes. Und irgendwann, auch wenn der Vater dann das Alter erreicht hat und dann sagt, ich möchte jetzt eigentlich mehr so ein bisschen machen, wie ich mag und übernimm du die Verantwortung. Und dann ist er übergeben worden und seitdem habe ich letzten Endes die Verantwortung und das letzte Wort. Und also, aber trotzdem hat sich da nicht viel geändert.
Wollte ich gerade sagen, geht es so einfach, dass man sagt, okay, ab jetzt holt sich der Papa zurück und
Nee, also er hält sich eigentlich schon zurück, aber wenn man ihn fragt eben, er zwingt seine Meinung halt nicht auf. Das ist eben auch wichtig, dass es dann halt nach meiner Nase geht, mehr oder weniger. Aber er sagt seine Meinung und das soll er auch. Und wir beraten uns natürlich auch. Man ist sehr froh, wenn man jemanden hat, wo man sich auch beraten kann. Auch wenn es oftmals bloß dann hast, ja, das magst du schon, dann weiß man zumindest, naja, so schlecht kann es ja nicht sein, weil sonst würde er ja sagen, du musst aber aufpassen, das würde ich vielleicht nicht so machen. Und das ist oftmals schon, wenn man weiß, die Richtung, die man eingeschlagen hat, stimmt, ist man da oft schon gut beraten.
Trotzdem dieser Moment, an dem Sie wahrscheinlich irgendwas unterschrieben haben, oder als das so ganz offiziell wurde, Hofnachfolge.
Ja, klar, ist man beim Notar und da ist man dann ja auch der Eigentümer aller Flächen und des Hofs und auch die Maschinen, weil da praktisch übergeben, so wie man das ja sagt, so ist es auch. Man ist beim Notar und unterschreibt, also vorher ist man ja schon beim Bauernverband worden, wir haben einen Übergabevertrag abgeschlossen, also beziehungsweise da wurde man beraten eben, was alles drinstehen soll. Dann geht der Steuerberater und schaut, naja, ob man noch
also
was
also lauter Sachen,
hat.
Die Sie gern mögen, oder? So Büro
und Zettel. Und dann schaut wieder der Steuerberater drüber, dann wieder der Bauernverband und dann muss man sich einen Notar suchen, der das dann offiziell macht.
kostet ein bisschen was alles dann.
Ja.
Aber ich meine jetzt dieser Moment, als sie dann da mit ihrem Papa oder wer noch alles dabei war, rausgehen, ist das nicht trotzdem ein bisschen, also ändert sich nicht trotzdem was, auch wenn es ein schleichender Prozess war, so vom Gefühl her, okay, jetzt bin ich wirklich verantwortlich für die ganze Nummer?
Doch, es ändert sich schon. Einmal waren meine Geschwister mit dabei, die müssen ja auch mit unterschreiben und die haben sich dann auch gefreut für mich, da war ich, ich würde jetzt sagen, verwundert, aber es ist einfach ein schönes Gefühl, dass die mich da so unterstützen und sich dann für mich auch so freuen. Und es ist dann schon so, wenn das dann einem gehört, das dauert dann ein bisschen, bis dann das richtig bewusst wird. Es ist schon nochmal was anderes, das stimmt. Macht aber genauso viel Spaß wie davor. Und wenn es dann mal nicht so läuft, jetzt auch, wir hatten eben Hagel und machen auch mal Frost, es ist dann schon auch eine andere Belastung, weil es einen halt dann trotzdem an die Existenz geht. Wenn jetzt Probleme auftauchen oder man falsche Entscheidungen trifft, sich irgendwo übernimmt, auch mit Investitionen, dann muss man es halt ausbaden. Und dann ist man selber derjenige, der es dann nicht hingekriegt hat und muss sich dann vielleicht auch mal irgendwo anhören, ja, da hättest du halt ein wenig langsamer tun müssen oder auch, jetzt gar nicht vom Vater, sondern halt auch in der Gesellschaft, ne? Man ist ja auch im Dorf und da wird ja auch über einen gesprochen und ist nicht immer besser, das heißt, da schauen, oh jawohl, da läuft's, als zu sagen, naja, das hätte er halt anders machen sollen. Ich habe es ja gleich gesagt.
Der Jungspund.
Ja, genau.
Haben Sie denn schon viel verändert jetzt oder gesagt, hey, da probieren wir mal was Neues, da gehen wir neue Wege oder sind Sie nur ein bisschen so in der Erfindungsphase, jetzt schauen wir mal?
So viel verändert jetzt eigentlich so im Betrieb an sich nicht. Wir waren ja schon eigentlich relativ modern und auf dem neuesten Stand, würde ich jetzt mal sagen. Es sind ein bisschen Maschinenanschaffungen getätigt worden. Die Hoffläche ist erweitert worden, was auch relativ teuer war und vor allem ist jetzt da auch kein direkter Rückfluss. Ich, wenn ein Hektar Äpfel oder was anpflanze, dann weiß ich, ich habe 2 Jahre Pflege und dann geht's los. Ich kann Äpfel ernten, ich kann Geld verdienen. Und sowas hat der Vater schon immer gemacht, auch immer alles auf dem neuesten Stand gehalten. Aber jetzt diese Hoferweiterung haben da noch am Grundstück hinten, das war aber ein bisschen feucht, musste man eben auskoffern und schottern. Und da hat er sich immer ein wenig zurückhalten, weil das viel Geld kostet und halt kein direkter Rückfluss mehr da ist. Und nachdem ich ja weitermache, das war auch jetzt, da ist auch nicht so drüber gesprochen worden mit dem Weitermachen und mit der Übergabe. Und nachdem das dann irgendwann klar war, habe ich das dann gleich übernommen und gesagt, jawohl, da müssen wir die Hoffläche erweitern. Das kostet Geld, aber dann können wir einfach viel schöner arbeiten.
Jetzt gibt es ja auch viele Betriebe, Familien, da klappt das leider nicht so gut mit der Hofnachfolge oder entscheiden sich einfach die Kinder dazu, andere Wege zu gehen. Verstehen Sie das auch, dass man sagt, das ist jetzt nicht mein Weg?
Verstehe ich schon, ja. Es ist auch mit manchen, also ich komme mit meinem Vater auch sehr gut aus, muss ich sagen, gerade was den Betrieb angeht. Da klappt es auch, er hält sich jetzt auch zurück und lässt mir das dann auch machen und fragt auch mich mal, er macht ja viel noch selbst, gerade im Steinobst. Und da macht er eigentlich den Schnitt bei den Kirschen komplett und auch den Pflanzenschutz. Dann sprechen wir da mal kurz drüber, wie er es macht und dann macht er das und unterstützt mich da auch sehr viel. Aber spricht mir eben nicht rein, wenn ich das so machen will, er gab mir die Äpfel, dann machen wir das so. Und von anderen hört man halt auch, man hat ja auch einen Bekanntenkreis, dass dann oft die ältere Generation nicht abgeben kann. Das, denke ich, ist das Hauptproblem. Die sollen nicht alles liegen und stehen lassen und verschwinden, sondern die sollen eben mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, das wäre halt ideal. Aber sie sollen halt auch die Jungen machen lassen und da werden auch Fehler gemacht und die muss man auch ein Stück weit machen, hoffentlich nur kleine. Weil man ja sich das eben für sich lernen muss. Wenn man immer nur das macht, was an die Alten halt, oder wie es eben die Vorgeneration gemacht hat, dann erstens kommt nichts Neues und irgendwann sind sie ja mal nicht mehr da und dann muss man ja auch zurechtkommen.
Ja, die Kombination war wahrscheinlich das.
Genau, oder wie eben sagt, die sollen sich nicht raushalten, aber halt auch nicht ihren Stempel aufdrücken, sondern da muss man gemeinsam einen Weg finden und dann klappt es gut.
Wie schaut es denn aus mit der Bio-Geschichte sozusagen? Also war da Ihr Vater auch immer schon total dahinter gestanden? Wie hat sich das bei Ihrem Hof so entwickelt?
Also mein Vater hat 1995 sind wir offiziell Bio geworden. Da hatten wir aber noch nicht so viel Obst, da war das noch ein Nebenerwerbsbetrieb, da haben wir auch ein bisschen Ackerbau. Und dazugekommen sind wir eigentlich, weil es für den Ackerbau 5 Jahre vorher mal eine Subvention für Stilllegung gab, relativ hohe. Und dann wurde stillgelegt und wie das vorbei war, hat der Vater dann überlegt, was macht er jetzt? Und so ist dann auf das Bio, hat er irgendwann kennengelernt und Bio wäre doch mal eine Herausforderung. Und so ist dann auch umgestellt worden. Und dann wurde das schon anerkannt, diese 5 Jahre Stilllegung wurden dann schon als Bio, dann war das Getreide im ersten Jahr schon Bio. Und beim Obst hat man da noch gar nicht so viel Erfahrung gehabt. Das mit der Kirschfruchtfliege, das war da, diese Probleme waren oft gar nicht so bekannt. Darum hat man da gar nicht so gewusst, auf was man sich da einlässt, wie es jetzt heute ist. Es ist viel mehr Erfahrung da, als wie vor, halt, das ist jetzt schon fast 30 Jahre her.
aber den Schritt trotzdem nie bereut.
Nö, also glaube ich nicht. Ich wüsste jetzt nichts Gegenteiliges. Das hat sich auch nicht mehr geändert, ja.
Wir sind jetzt hier bei der Ökomodellregion. Wie wichtig ist denn dieser Verbund so für Sie oder dieses Netzwerk sozusagen?
Also wir sind ja da vor ein paar Jahren, ist das ja, ich weiß jetzt genau das Jahr nicht, wann es aufgekommen ist. Und zu Anfang sind wir ja immer ein wenig skeptisch, was das jetzt ist. Und zumal wir auch nicht so viel direkt vermarkten. Also wir verkaufen ein bisschen ab Hof, aber eigentlich 90% geht über Großhändler, zwar direkt quasi, und machen wir auch alles selbst und sortieren auch alles selbst, aber so den direkten Kontakt zum Kunden haben wir einmal nicht so. Mhm. Drum haben wir für sowas erst gar nicht so die offenen Ohren gehabt, und dann war der Julius mal da bei uns abends, weiß ich noch, hat den Verkaufsführer dann auch vorgestellt, und dann ging das so nacheinander zu, und jetzt haben wir doch jetzt auch etliches fördern lassen. Und ist auch froh, wenn man mal jemanden hat, den man mal fragen kann, der viele kennt. Viele Betriebe da in der ganzen fränkischen Schweiz kennen, sind ja alle vernetzt dadurch. Und da gibt es auch ein Stück Rückhalt, und man spricht einfach mehr miteinander. Man kann sich Sachen fördern lassen, die sehr sinnvoll sind für einen Betrieb. Man hat da Unterstützung, finde ich gut.
Haben Sie auch schon irgendeine Förderung bekommen?
Ja, wir haben uns dieses Jahr zwei Maschinen fördern lassen. Ein Fadengerät zum Abmulchen vom Baumstreifen. Ein beidseitiges und ein Kompoststreuer.
Mhm. Der verteilt quasi Kompost.
Genau, aber auch nur auf dem Baumstreifen. Also im Obstbau bearbeitet man nicht nur die Gesamtfläche, sondern halt nur da, wo die Bäume stehen in der Reihe, so einen guten halben Meter links und rechts vom Baum. Und da muss der ganze Dünger hin, da muss der Boden offen gehalten werden und da muss auch der Kompost hin. Und da verbraucht man halt wieder Spezialmaschinen, die man jetzt, weil wir eben hier in der Fränkischen trotzdem kleine Betriebe sind und auch nicht so viele Kollegen außenrum Bio sind, die auch diese Maschinen brauchen, braucht man eigentlich fast jede Maschine selbst.
Okay.
Den Kompoststreuer zum Beispiel, den wir im alten Land wahrscheinlich kaufen, die haben da oben halt auch einen.
Wo ist denn das alte Land?
Das ist bei Hamburg, ein bisschen außerhalb.
Ach so, das war, wo Sie vorher waren.
Genau, wo ich Ausbildung mache. Der Buxtehude ist da mitten im alten Land.
Buxtehude,
ja. Da, wo die Welt zu Ende ist.
Das haben Sie gesagt.
Ja. Und nee, schön da drum, Gott sei Willen. Nein, die wirklich? Landschaft nicht, aber die Leute das ist schon, kann man schon aushalten.
Das sah die auch so.
Und da droben man halt viele Maschinen gemeinsam angeschafft, beziehungsweise verliehen auch. Da hat der Landmaschinenhändler hat zwei Stück, glaube ich, laufen, die er verleiht. Die braucht man 3-4 Tage im Jahr, und dann holt man den, macht die Arbeit, gibt ihn zurück und zahlt halt die Kleinigkeit. Mhm. Das können wir hier unten nicht.
Okay.
Da gibt es keinen, also ich verleihe meinen dann auch, aber es gibt eben keinen, wo ich sage, da kann ich ihn ausleihen und kann dann da loslegen. Auch das Fadengerät, das ist äußerst schwierig.
Das ist ja eine schöne Geschichte, dass ich das mit der Förderung dann.
Ja, habe ich schon einen zweiten im Prinzip. Ne? Mhm. So müsste man es zu zweit kaufen, und so ist halt die Ökomodellregion der Partner.
Ja.
Und ich habe meine Maschine da, und dann kann sie, wenn sie jemand einmal braucht, kann man sie ausleihen. Und ich habe aber eine und kann dann loslegen.
Was steht denn so als nächstes an? Was sind so die nächsten Projekte, Ziele?
Über einen Verkaufsautomaten haben wir jetzt schon nachgedacht. Das ist vielleicht auch sowas, was auch gefördert werden würde, wo man ab Hof dann praktisch auch das Obst, das Saisonelle und halt unsere anderen Waren wie Saft und Cidre und die Destillate auch drin verkaufen könnte.
Das heißt, ich könnte mir jetzt ein paar Äpfel aus dem Automaten bei Ihnen
ich
holen zum Beispiel.
Ich habe es noch nicht, aber das wäre dann so geplant, genau, dass sie am Hof praktisch, die Leute können vorne parken, können da am Hof, am Automaten dann, der ist dann auch gekühlt, das Obst aus dem Automaten holen. Ja, weil ich
Schauen
eben,
wir
haben keinen Laden, und ich habe das Problem eben, wenn wir am Sortieren sind und es kommt Kundschaft, dann muss ich weg, dann hält man sich da eine Viertelstunde, erklärt ihnen was. Und ich habe aber eigentlich mal so die Arbeit, die zu erledigen ist, und so können sie am Automaten sich die Ware selber holen. Ja. Und der Information will, der kann ja trotzdem kommen.
Ja. Sehr gut. Herr Zigoro.
Ja.
Herr Schmidt, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute.
Dankeschön.
Und sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber es klingt nach sehr erfolgreicher Hofnachfolge.
Jawohl. Macht auch immer noch Spaß, und ich habe es auch nicht bereut bisher.
Das ist schön. Dann alles Gute weiterhin.
Dankeschön. Dankeschön. Genau.
Wir haben auch noch eine weibliche Vertreterin. Bin jetzt sehr gespannt, ob es ähnliche Erfahrungen sind oder ganz anders. Bei mir ist jetzt Anna-Maria Deinhardt. Servus.
Ja, hallo.
Heute geht es um das Thema Hofnachfolge, und auch Sie haben eine Hofnachfolge angetreten, allerdings nicht in Vollzeit, sondern Sie haben auch noch nebenbei einen anderen Job.
Genau, also ich habe den Hof vor 5 Jahren von meinen Eltern gepachtet. Das war so, dass das eigentlich nie groß geplant war. Ich habe jetzt nie gesagt, in jungen Jahren, ich möchte Bäuerin werden, Landwirtin, war nie so in meinem Kopf drinnen und meine Eltern haben damit eigentlich auch nie gerechnet. Und dann, als es irgendwann stand, die Mama geht in Altersteilzeit, der Papa Rente, ja, was machen wir denn mit den Flächen? Und für die war es eigentlich klar, ja, sie verpachten die Flächen. Und als das so dann ins Gespräch kam, habe ich gesagt, nee, also die Flächen werden nicht verpachtet, die können doch uns, da können wir doch weitermachen. Also das war, wir haben da nie viel drüber nachgedacht. Und dann ist das eine zum anderen gekommen, dass wir gesagt haben, wir probieren es. Ich mache das auch nicht alleine, ich mache das mit meinem Freund, mit Michael Endres. Und dann haben wir uns das so angeschaut, wie könnten wir das machen, wie schaffen wir das irgendwie nebenberuflich unter einen Hut zu bringen. Und dann ist das so Stück für Stück gewachsen. Und das Gute war einfach, dass mein Papa am Anfang immer gut mithelfen konnte, der konnte beraten. Er hatte eigentlich auch noch so die führende Hand, weil wir hatten im Prinzip nicht viel Ahnung davon.
Also das heißt, Sie haben beide vorher überhaupt nicht mitgearbeitet in dem Sinne?
Also wir haben beide, ich bin auf dem Hof natürlich groß geworden, ja. Da macht man schon mit. Aber man hat natürlich nicht diese Ahnung von der Bodenstruktur, von der Fruchtfolge. Da macht man es halt mit. Da geht man halt mit auf den Acker, da liest man mit Kartoffeln, da hackt man, da macht man alle Arbeit mit. Aber man hinterfragt nicht unbedingt alles. Und dann in dem Moment, wo einem bewusst wird, okay, jetzt bin ich dafür verantwortlich oder jetzt sollte ich wissen, um was es hier geht, dann ist es sehr gut, wenn man einfach jemanden in der Nähe hat, bei dem man fragen kann. Und bei uns war es dann so, dass wir das quasi 2-3 Jahre gemacht haben, in Verbindung, dass mein Papa so ein bisschen angegeben hat, wir haben ausgeführt und haben dann auch versucht, so neue Ideen mit reinzubringen. Das war mal leichter, mal schwerer, aber wir haben es immer gut geschafft, irgendwie dann alle zufriedenzustellen. Und es war auch einfach schön zu sehen, dass der Papa sagt, okay, probiert aus, macht mal. Ihr müsst eure Fehler auch selber machen, weil sonst lernt man nichts davon. Dann war es aber leider so, dass vor 1,5 Jahren mein Papa gestorben ist. Und auf einmal, schwuppsdiwupps, bist du diejenige, die Verantwortung hat. Und da war so, okay, ja,
wie macht man das schon jetzt? Schon erstmal ein bisschen kalte Füße sozusagen.
Bisschen kalte Füße. Das Gute war, dass wir vorher einfach diese 3 Jahre Zeit hatten, mit ihnen da reinzuwachsen. Und wir einfach die Möglichkeit genutzt haben, in dem Zeitrahmen zu sagen, wenn wir das machen, dann wollen wir es richtig machen und wollen Ahnung davon haben und haben nochmal nebenberuflich eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht.
Kann man das einfach so nebenberuflich?
Wenn man viel Engagement hat und viel Motivation, kann man das machen, weil es einfach sehr zeitintensiv ist. Aber das ist eine Möglichkeit vom Landwirtschaftlichen Amt für Ernährung und landwirtschaftliche Entwicklung, dass man entweder im Blockunterricht oder im Abendkursen einfach noch eine Ausbildung macht, die dauert dann 1,5-2 Jahre und macht dann quasi am Ende die gleiche Abschlussprüfung wie die Landwirte.
Okay. Und die muss man halt dann schaffen?
Die muss man dann schaffen, ja.
Haben Sie beide dann parallel gemacht?
Quasi wir haben beide, das war damals unser Glück, es war die Corona-Zeit. Das heißt, wir konnten das irgendwie sinnvoll nutzen. Am Anfang war es noch im Präsentunterricht und später war es dann online. Und so konnten wir dann irgendwie unsere Zeit sinnvoll nutzen und haben beide noch unsere landwirtschaftliche Ausbildung gemacht.
Okay. Und jetzt können Sie sich's gar nicht mal anders vorstellen.
Jetzt ist er da.
Also schaut so aus.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ist es einfach da. Natürlich ist es zeitintensiv, weil wir beide ja auch noch Vollzeit auf Arbeit gehen.
Vollzeit arbeiten Sie noch?
Ja, also der Michael arbeitet Vollzeit auf Arbeit, der ist beim Energienetzversorger und ich bin als Physiotherapeutin tätig und seit letztes Jahr Dezember habe ich ein bisschen reduziert. Jetzt bin ich 2 Tage im Klinikum und 2 Tage als Dozentin an der Berufsschule.
Naja, also aber und eigentlich nur einen vollen Tag.
Also Freitag, Samstag, Sonntag ist dann zu Hause.
Und abends wahrscheinlich und so mal zwischendurch.
Genau.
Okay, und das klappt so?
Ja, meistens klappt's.
Sie schauen zumindest nur relativ frisch aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, die arme Frau ist fix und fertig.
Ja, das ist der gute Concealer. Und nee, also wir kriegen das schon ganz gut hin. Es gibt schon Zeiten, wo man manchmal denkt, puh, irgendwie man steht früh um gut vor, bevor die Sonne aufgeht, auf. Und abends geht man, wenn man dunkel geht, vom Feld heim, vom Hacken. Da sind die Tage schon lang. Aber es ist jetzt auch so, dass wir nicht alles selbstständig machen. Mhm. Wir haben Dienstleister bei uns im Dorf, die uns einfach viel Arbeit abnehmen. Weil für uns würde sich das gar nicht rendieren, diese großen Maschinen zu kaufen, weil unser Betrieb viel zu klein wäre. Das würde sich niemals rechnen. Mhm. Und da ist es ganz gut, wenn man einfach Kollegen hat, die haben die Maschinen, die machen es zum Beispiel im Vollerwerb und die übernehmen viel Arbeit für uns. Mhm. Was so große Arbeiten sind wie Pflügen, Dreschen. Es würde sich für uns niemals rendieren, einen Mähdrescher zu kaufen.
Mhm. Aber ich vermute, es gibt dann auch oft hoffentlich die Momente, wo man sich denkt, Mensch, cool, das haben wir das echt gemacht und jetzt haben wir das echt geschafft. Den Hof gibt es weiterhin. Ihre Mama ist, glaube ich, auch noch, oder? Unterstützt auch noch auf jeden Fall. Die wird sich wahrscheinlich auch freuen.
Ja, die Mama hat damals gesagt, wenn ihr wollt, dann macht das, dann probiert's. Sie hilft ein bisschen, aber sie hält sich auch zurück. Mhm. Die ist so unsere Eierbeauftragte tagsüber, wenn wir...
Auch wichtig.
Ja, sehr wichtig, weil die füllt die Eier im Laden auf. Mhm. Sonst wäre da immer tote Hose. Die geht quasi tagsüber in den Hühnerstall, schaut, dass die Eier rausgeholt werden, macht sie eventuell sauber, wenn was dran ist und kann dann den Laden auffüllen.
Was haben Sie denn alles? Was ist bei der Landwirtschaft alles dabei?
Also wir haben hauptsächlich einen Ackerbaubetrieb, auf dem wir Getreide anbauen und teilweise so ein paar Kartoffeln. Letztes Jahr haben wir mal einen Versuch gestartet mit Soja. Mhm. Das war eigentlich auch ganz nett oder ganz interessant. Da wären wir selber gar nicht drauf gekommen. Aber wir haben einfach das Glück gehabt, über die Ökomodellregion, einfach über das Netzwerk nochmal neue Leute kennenzulernen. Und in der Nachbarortschaft hat schon jemand Erfahrung gesammelt mit Sojaanbau. Und der kam dann zu uns und hat vorgeschlagen, wollen wir das nicht zusammen probieren? Und ja, so sind wir dazu gekommen und hatten einfach mal was Neues.
Wie hält sich denn die Waage zwischen so, wie es immer war und was Neues bei Ihnen am Hof?
Also mein Papa hat damals immer gesagt, 10-30% muss immer Experimentierfläche sein. Der war früher schon ein bisschen ein Alternativdenker oder Exot, der einfach gesagt hat, wir müssen was Neues ausprobieren, dass die Landwirtschaft weiterhin auch die Weltbevölkerung ernähren kann. Weil in dem Stand, wie es einfach damals gemacht worden ist, war es für Europa sehr gut. Es konnte viel produziert werden, aber auf Dauer einfach ein Ausbeuten von der Natur. Mhm. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man einfach Sachen ausprobiert, schaut, klappt es nicht bei uns in der Region. Wir haben jetzt nicht die Top-Böden bei uns in der Region. Deswegen muss man einfach schauen, was geht und was geht nicht. Wie kann man mit dem Klimawandel mitgehen? Wie kann ich mit den Trockenheiten und dann wieder mit den Starkfluten, die immer wieder durch diese Starkregen hier auftreten, einfach sinnvoll wirtschaften?
Sie haben ja gesagt, es ist ein kleiner Hof. Sie machen das natürlich nebenbei. Trotzdem ist der Hof für das ganze Dorfleben jetzt schon nicht mehr wegzudenken. Ihr habt ja auch regelmäßige Brotbacktermine. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, bei uns ist so, wir backen circa einmal im Monat Vollkornbrot und Roggenmischbrot. Und es läuft dann so ab, dass wir über 5 Tage den Teig ansetzen. Mhm. Und dann am Tag selber kommen 2, 3 Helfer und der Ofen wird eingeschürt. Wir kneten miteinander ein und dann wird gebacken. Und es ist so, wenn wir dann mit dem Brotbacken fertig sind, fahren wir das Brot nicht aus, sondern die Leute kommen und holen das. Und da wird meistens dann doch auch 1, 2 Kaltgetränke mitgenommen. Und es ist einfach was los. Es steht oft eine Feuertonne dabei. Es wird quasi wie so ein kleines Hof-Dorf-Event. Also es ist nicht so, ich gehe schnell einkaufen, gehe wieder zurück, sondern bei uns ist es ganz häufig so, dass die Männer gerne zum Einkaufen kommen, mhm, weil sie einfach dann nochmal die anderen Leute aus dem Dorf treffen, können 1, 2 miteinander trinken und dann geht es wieder heim.
Mhm. Und alle haben dann euer Brot quasi?
Genau, also aus dem Dorf haben sehr viele unser Brot. Schön ist es, dass sie einfach, wenn sie dann das Brot abholen, nochmal kurz in den Hofladen mit reinschauen, sie vielleicht noch eine kleine Wurst mitnehmen für abends zur Brotzeit und dann sind daheim auch alle zufrieden.
Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, Ihr Papa war da schon ein bisschen ein Vordenker auf jeden Fall oder hat einfach immer schon viel, viel ausprobiert. Sie haben auch immer schon Praktikanten am Hof, die dann auch mitarbeiten. Wie kann man sich das vorstellen? Also oder die da wohnen und dann mithelfen. Ja. Wie läuft das genau?
Ja, der gern benannte Gemeinschaftshof. Aha. Also bei uns ist es so, dadurch, dass der Hof relativ früh schon auf Bio umgestellt worden ist, war das früher natürlich was ganz Seltenes. Und die Leute, die vielleicht ein bisschen anders denken waren oder einfach was Neues gesucht haben, die sind dann nach und nach immer bei uns auf dem Hof aufgeschlagen und haben geguckt, was macht ihr denn da? Was passiert denn da? Und manche sind dann einfach hängen geblieben und haben dann bei uns mitgearbeitet, haben bei uns gelebt, haben vielleicht versucht, gerade ein bisschen Auszeit von ihrem Leben zu nehmen und sich wieder selber zu finden. Und jetzt ist es so, dadurch, dass wir einfach auch von unserer normalen Arbeit, wo wir, sagen wir, unseren Haupterwerb haben, leider, viele Freunde kennengelernt haben, die auch sagen, sie haben Lust auf Landwirtschaft. Sie sind interessiert, was macht ihr da, was passiert da und die einfach mal raus wollen aus ihrem Büro und die sind dann manchmal am Wochenende oder unter der Woche bei uns da und helfen einfach mit.
Und wohnen dann auch bei euch? Und
ja, manche haben, also ein guter Freund von uns, der Johannes, hat dann ein kleines Zimmer und der ist schon Teil der Familie geworden und macht dann einfach alle Arbeiten mit, die gerade anfallen.
Und hat wahrscheinlich regulär ganz einen anderen Job, oder?
Der ist Arzt eigentlich, okay. Ja. Den habe ich im Krankenhaus kennengelernt, ja.
Weil das wäre jetzt die Sache, die wir vorher schon hatten, dass es ja doch auch für viele, wenn man es als Haupterwerb macht, ist es manchmal vielleicht anders, aber wenn man vielleicht jeden Tag im Büro ist oder einfach einen wahnsinnig anderen anstrengenden Job hat, wo man aber nicht sieht, was man so gemacht hat, dass es auch ein schöner Ausgleich sein kann, so bei der Landwirtschaft mitzuhelfen.
Das muss ich schon auch sagen. Ich finde, es ist halt einfach ein guter Ausgleich. Das merke ich ja auch selber. Auf Arbeit muss man immer entertainen, man muss die Leute immer motivieren, dass sie was machen, dass sie sich bewegen. Und dort kann man einfach mal zur Ruhe kommen. Da kann ich alleine auf meinen Kartoffelacker gehen und hacken. Da kann ich alleine in meinen Keller. Oder ich kann es auch gerne mit Freunden machen, aber es ist kein Druck. Ich muss nicht motivieren, was ich super gerne mache, aber auch auf Dauer, wenn man das den ganzen Tag macht, anstrengend sein kann. Und dort hat man einfach den Ausgleich von der Natur, von der Ruhe und die Möglichkeit, nochmal anders zu sich zu kommen.
Würden Sie es gerne Vollzeit machen?
Zu 100% Vollzeit würde ich es, glaube ich, nicht gern machen, weil ich einfach das Arbeiten mit den Menschen auch sehr, sehr gern mache. Mhm. Aber ich würde es gern mehr machen. Also ich würde gern sagen können, ich kann da mindestens halb finanziell von leben und die andere Hälfte mache ich als Dozentin oder als Physiotherapeutin oder was einem sonst so einfällt. Aber aktuell wäre es nicht möglich.
Aber geht es in diese Richtung oder haben Sie eine Idee, wie es in diese Richtung gehen könnte?
Also Ideen hätte ich sehr, sehr viele. Wenn ich da gern eine umsetzen könnte, wäre schon ganz cool. Ich habe aber noch nicht die Idee, wo ich sage, das lässt sich umsetzen, das ist irgendwie finanziell machbar und da arbeitet man sich nicht völlig auf.
Ja, das ist immer leider das Thema, gell? Mhm. Jetzt haben wir vorher beim Jochen Schmidt gehört, da war das eigentlich ein relativ natürlicher Prozess mit dieser Hofnachfolge. Bei Ihnen war es ein bisschen überraschender. Warum würden Sie Leuten raten, sich darauf einzulassen, das auszuprobieren oder eben, wenn man eh schon daheim ist, sich einzulassen auf dieses Abenteuer? Ist es ja schon.
Ich denke, es ist unheimlich wichtig, viel einfach von den Erfahrungen auch zu lernen, von der Generation vorher. Man kann viel lesen, man kann sich heutzutage im Internet 1000 Informationen zu holen, aber es ist trotzdem in jeder Region nochmal anders. Und ich muss meine Böden kennen, dass ich weiß, was kann ich da drauf machen. Und das kennen einfach die älteren Generationen. Die wissen, was geht da, wie kann ich die Kartoffeln dort am besten anbauen, was darf ich nicht nebeneinander anbauen. Und das sagt mir kein Ratgeber. Das sagt mir die Leute, die es jahrelang gemacht haben. Und deswegen sage ich jedem, nutzt es, solange ihr könnt. Fragt, fragt, fragt. Mhm. Und nehmt alle Informationen mit, schreibt auf und seid dankbar, auch wenn es mal anstrengend sein kann.
Ja, das ist, glaube ich, normal. Das wäre jetzt auch komisch, wenn es immer komplett harmonisch ist. Aber mal abgesehen von den eigenen Eltern, Familie, ist ja da jetzt auch wieder die Ökomodellregion spannend, weil auch da kann man sich austauschen, auch mit anderen. Muss ja nicht nur am eigenen Hof sein. Das macht ja, glaube ich, auch Sinn, sich generell auszutauschen.
Ja, das war auf jeden Fall eine super spannende Zeit am Anfang, als es mit der Ökomodellregion aufkam, einfach die verschiedenen Landwirte noch kennenzulernen. Mhm. Man kennt schon seine Pappenheimer, die man halt immer kennt, aber man lernt einfach nochmal viele neue Leute kennen und die hätten wir vorher nie in Kontakt oder wir wären nie in Kontakt mit denen getreten und da hat dieses Netzwerk uns schon viel weitergebracht. Einfach vom Informationsaustausch, aber auch vom Zusammenarbeiten. Wenn ich zum Beispiel dran denke, jetzt die Familie Brütting, die ist auch in der Ökomodellregion, die produzieren für uns die Nudeln, da wären wir vorher nie auf die Idee gekommen, dass wir irgendjemanden fragen, ob sie Nudeln produzieren könnten. Und was ich auch zum Beispiel sagen muss, zwecks Informationsaustausch, dadurch, dass ich jetzt ja keinen Papa mehr daheim habe, der mit Landwirtschaft groß geworden ist, kann ich ihn auch einfach, also jetzt als Beispiel, den Alfons fragen, hey, wie machst du das mit dem Getreide? Mhm. Ich habe einfach jetzt andere Quellen, wo ich meine Informationen, meine Tipps herholen kann, die ich vielleicht jetzt so über die Ökomodellregion ohne die Ökomodellregion nicht gehabt hätte.
Es ist ja auch eine Aufgabe oder ein Vorteil der Ökomodellregion, dass für euch ein bisschen für euch Landwirte so die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen mitgefördert wird. Und ich glaube, das hat bei Ihnen auch schon so den ein oder anderen öffentlichen Auftritt erzeugt. Nicht nur heute.
Ja, ich muss sagen, ich persönlich durfte sehr von der Vermarktung beziehungsweise vom Medienaufbau der Ökomodellregion profitieren. Weil dadurch, dass einfach der Julius damals einen Bericht geschrieben hat über unseren Hof, wie wir gefördert worden sind, über unseren Laden, ist damals die Landfrauenküche auf uns aufmerksam geworden. Und so durften wir einfach dort mitmachen und einfach die Möglichkeit, nochmal präsenter zu werden in den Köpfen, in den Medien, hilft uns auf jeden Fall, dort Mitglied zu sein.
Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Wir haben mit der Ökomodellregion an sich begonnen, haben jetzt zwei schöne Beispiele gehört, wie es denn mit der Hofnachfolge klappen kann, sodass auch alle zufrieden sind, dass es Spaß macht und dass man zusammen vor allem diese Übergabe irgendwie schafft und dass es nicht einfach nur alles Alte weg, alles Neue kommt sein muss. Vielen, vielen Dank, liebe Anna-Maria Deinhardt, lieber Jochen Schmidt, alles Gute weiterhin und ich drücke die Daumen, dass es klappt mit ein bisschen mehr Zeit für den Hof und ein bisschen weniger beim anderen Job.
Ich hoffe.
Schau mal, Dankeschön.
Danke auch.
Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms Bioregio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder Wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich Zentrale Aufgaben.